Willkommen bei der Bestseller Code, dem Podcast von Nummer 1 Spiegel Bestseller Autorin Beate Balz und dem mehrfachen Spiegel Bestseller Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede.
Der Podcast für alle, die ein eigenes Sachbuch schreiben und damit mehr erreichen wollen.
Sichtbarkeit als Experte, neue Kunden und eine Botschaft, die Menschen erreicht.
Hier gibt es Klartext, viel Know-how und echtes Insiderwissen aus erster Hand.
Hallo Jan, heute ist der 26. Januar, es ist Montag, es liegt Schnee und eigentlich sollte man das gar nicht sagen. Warum denn eigentlich nicht?
Naja, weil wir bei einem Sachbuch ja immer sagen, schaffe Evergreen-Content. Ein Buch, und ich glaube, das unterschätzt manch einer, hat bei den Verlagen so eine Lebenszeit zwischen 5 und 10 Jahren. Da gehen die Verlage von aus. Also viele Bücher, die ich schon begleitet habe und auch manche, die ich geschrieben habe oder an denen ich Ghostwritings gemacht habe, laufen immer noch draußen. Ich hatte vor 2 Tagen gerade einen Kunden, der sagte, 400 Stück pro Monat laufen noch durch, findet der Verlag auch richtig heiß.
Ja.
Und das ist dann Evergreen-Content, der 5 Jahre oder 10 Jahre läuft. Und dann ist es natürlich total schwer, wenn du dich auf ganz konkrete Zahlen, Daten, Fakten, ZDF an der
Ja.
Stelle berufst. So,
Berufs, das
berufst.
stimmt. Ja. Außer du schreibst natürlich ein Geschichtsbuch, ne? Also dann wäre es schon sinnvoll, wenn du
Das
Zahlen, Daten,
stimmt.
Fakten,
Aber die sind ja
wenn
meistens irgendwie, weiß ich nicht,
Sachbuchthemen.
vor der Wende oder so. Irgendwie solche Sachen passieren dann ja. Was ja selten ist, ist letzte Woche Montag. Und da spürt man schon, das altert ziemlich schlecht, ne? Aber das gilt auch für so Sachen wie zum Beispiel, wenn ich sage, welche Regierung gerade an der Macht ist. Das ändert sich ja auch mitunter. Oder wenn ich erzähle, keine Ahnung, die herrschende Corona-Krise. Ne? Ich habe vor 3, 4 Jahren ein Buch begleitet, da ging es auch um Krisen unter anderem. Und dann haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht tatsächlich über die Corona-Krise, dann über den Ukraine-Krieg. Und das war total verführerisch, weil sich da ganz viele Sachen super gut dran gezeigt haben in diesem Fahrwasser eigentlich. Und wir mussten dem immer ein bisschen widerstehen. Wir haben dann gesagt, naja, die herrschenden weltpolitischen Krisen und so weiter und so fort. Also man musste da echt vorsichtig sein, weil das Buch leider ja nicht die Ukraine-Krise, aber die Corona-Krise ist ja ein bisschen kalter Kaffee zum Glück geworden. Und da würde man jetzt nicht mehr sagen, ah, die Leute können da sofort sich auch noch an jedes kleine Detail erinnern. Und das ist so ein bisschen die Idee, Evergreen-Content zu machen. Das wollten wir heute mal voranschicken, glaube ich. Ne? Das ist so,
Genau, das stimmt.
man da ein bisschen aufpassen muss. Du als Gartenfee hast ja noch einen anderen Bezug zu Evergreen-Content.
Ja, naja, es ist ja auch das Günstige, bei das Gartenthema ist ja so dankbar, weil du hast ja die Wiederholbarkeit schon allein durch die Jahreszeit, ne? Also man hat ja Evergreen Content, weil die Jahres, also für gewöhnlich, wenn jetzt nicht durch die Klimakrise sich alles stark verändert und wir wieder noch eine, die wievielte, dritte Eiszeit oder keine Ahnung,
Ich
wie viel
dachte,
bekommen.
Zitronenbäume in Brandenburg, dachte ich.
Ja, da so sind wir schon dicht dran, ja. Wird bald funktionieren, also von der Hitze her auf alle Fälle.
So.
Aber da hat man ja schon da immer die gleichen Abläufe wieder und dadurch ist das ein sehr dankbares Buchthema, sagen wir mal so.
Ja.
Aber jetzt, wir fangen ja sonst immer
Ich wollte
unsere,
sagen, wir schulden unseren Hörern etwas
nämlich
Erwartbares.
die Eingangsfrage.
Eingangsfrage.
Also Jan, ich habe da mal eine Frage.
Na?
Und zwar predigen wir ja immer, dass wir in jedem oder man sollte in jedem Buch ja möglichst seine eigene Methode entwickeln, um so sich abzusetzen von anderen. Und woran erkennt man denn nun, dass es eine gute Methode ist oder welche weniger gut sind, um nicht jetzt irgendwelche anderen Wörter zu benutzen?
Ja, provoziere mich nicht, ich gehe auf sowas ein. Also eine schlechte Methode, glaube ich, erkennst du daran, dass sie zunächst mal für deinen Leser, für deinen Coachee, wen auch immer, ne, natürlich nicht verständlich ist. Das ist ja dieser schöne alte Satz, wenn du es einem 5-, 6-, 8-Jährigen nicht erklären kannst, dann hast du es selber nicht hinreichend verstanden. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist, die Methoden sollten zunächst mal nicht zu kompliziert sein. Du kannst sie ja hinterher schon en Detail und mit manchen Schattierungen erklären, aber grundsätzlich suchen Leser ja eine Methode, die für sie ziemlich schnell klar ist. Wo sie sagen, okay, das sind meine 3, 4, 5 Schritte, die ich gehen muss. Das sind die 3 Bälle, die ich in der Luft halten muss, um irgendein bestimmtes Thema aus der Welt zu schaffen oder zu erreichen. Und da wäre natürlich der Tipp jetzt nicht zu sagen, meine neue Methode in 78 Schritten zum schönen Sommergärtchen oder zur Gewichtsabnahme oder zum guten Team oder zur sorgenfreien Finanzanlage oder weiß der Kuckuck, sondern zu sagen, im Groben zumindest gibt es 3, 4, 5 Stufen, Gebiete, die du dir anschauen musst, etc. pp.
Da fällt mir nämlich gleich was ein, weil du jetzt auch meintest, mit 78 Schritten sollte man möglichst nicht machen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man bei den Methoden oder generell so bei ja Marketing meistens so, dass man immer ungerade Zahlen nehmen soll, weil die irgendwie ansprechender sind? Die 3 Schritte zum 5-Stufen-Modell, 7 sowieso. Und selbst im Garten, selbst im Beet soll man ungerade
Zahlen.
Mengen sozusagen verwenden, damit es harmonischer wird.
Ja, ich,
Wusstest
also
du
das,
das?
also ja, weil ich kenne das, ich habe früher viel mit Grafikern zusammengearbeitet, mache ich jetzt immer noch manchmal gerne. Allerdings hat das Thema Buch mein Leben sehr ergriffen, mein Berufsleben. Deswegen ist da nicht immer so viel mehr mit Grafikern. Wir haben früher Webseiten und solche Sachen gestaltet, ganz tolle Infoplakate, übrigens super heißes Thema, finde ich. Und diese Dinge für Experten gestaltet. Und die haben auch schon immer gesagt, mach ungerade Zahlen. Das muss irgendwie in uns Menschen so drinstecken, dass wir ungerade Zahlen ästhetischer finden. Der goldene Schnitt ist ja auch so ein Beispiel, ne, wo das so funktioniert. Dann ist irgendwie 2 Drittel, 1 Drittel grob, ne? Es gibt, glaube ich, noch eine genauere Zahl. Und das empfinden wir dann immer als ästhetisch bei der Fotografie, bei der Malerei.
Das stimmt,
Weiter.
genau.
Das wird auch so ein Effekt sein. Aber auf jeden Fall nicht zu viele Schritte. Und ich glaube, eine Sache, die unterschätzt wird, weil sie zu einfach scheint, ist die Wiederholbarkeit der Methode, der eigenen Methode. Man denkt immer, ja, die eigene Methode, das ist ja wiederholbar, ne? Darum schreibe ich ja das Buch. Ich zeige es euch und dann könnt ihr es auch so machen. Aber da wäre mal ein Tipp zu schauen, ist das wirklich so? Weil die Leser, die haben, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, ob jemand ein Schwank aus seiner Jugend erzählt, wo ihm mal was gelungen ist, wo was geklappt hat, was aber für die Leser gar nicht in dem eigentlichen Sinne immer so anschlussfähig ist. Und da fällt mir ein schönes Beispiel ein, was irgendwie die Methode zur Methode ist an der Stelle. Und das habe ich mal in ein Buch reingepackt. Und zwar die, auf Deutsch heißt es, Überlebendenverzerrung. Auf Englisch Survivorship Bias. Und die Geschichte dahinter bezieht sich immer auf, ich glaube, ein Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg, Pazifikkrieg, was dann irgendwie torpediert wurde, gesunken ist. Und dann war das eine dieser gruseligen Geschichten, wo irgendwie 2000 Seeleute ins Wasser mussten. Und dann kamen die Haie. Ja, und dann dauerte das 3, 4, 5 Tage, bis die gerettet werden konnten. Und dann, die Haie haben dann schon mal angefangen, Heilsachen zu machen, vorsichtig
Heckerle,
gesagt.
Feuer ist ein bisschen. Ja, okay.
Und dann gibt es eine ganz berühmte Geschichte, ehrlicherweise weiß ich das Schiff jetzt gerade gar nicht mehr. Da sind wirklich nur ein paar Seeleute hinter rausgekommen. Und die wurden dann gefragt, was haben sie denn gemacht? Und die haben dann in den Interviews bereitwillig irgendwelche Statements gegeben. Ja, ich habe das und das gemacht. Und dann hat der eine vielleicht gesagt, ja, ich bin mehr so in der Mitte der Gruppe geschwommen und der andere sagt, ja, ich war immer schön am Rand und der andere sagt, ich habe ganz viel mit den Beinen gestrampelt, um die Haie zu verschrecken und der andere sagt, ich habe mich ganz ruhig verhalten, damit die nicht auf mich aufmerksam werden. Und das ist so eine typische Geschichte, dass Menschen irgendeinen Weg gehen, erfolgreich damit sind, in dem Falle ja wirklich ja, ganz wichtig erfolgreich und dann hinterher sagen, mein Weg ist der richtige, weil der hat funktioniert. Das ist dieses Survivorship, also die Überlebenden Verzerrung, Bias. Und da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass die eigene Methode auch an der Stelle wirklich erfolgreich ist. Also es gibt Leute, die sagen, ich kann euch zeigen, wie man richtig Kohle macht, wie man reich wird. Und dann fragt man die, wie haben sie das denn gemacht eigentlich? Und dann sagen die, ja, ich habe mein Geld immer gut angelegt, habe Immobilien gekauft und so. Und dann sagst du, ja, und wo hatten Sie das Geld für die Immobilien? Ja, ich habe ja 3 Millionen geerbt. Ach so, ja, das können jetzt andere schlecht nachmachen, teilweise. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht angreifbar macht und dass das auch wirklich eine wiederholbare Methode für die Leute bleibt.
Ja, das stimmt. Ja, ist ja im Prinzip bei allen Themen so, ne? Wenn du dann, keine Ahnung, du hast irgendein angeborenes Leiden oder so, und dann kannst du schlecht auch da irgendeine Fitnessmethode vielleicht anwenden, die bei anderen funktionieren oder so, wo du sagst, na, schon allein anatomisch oder so würde es bei mir überhaupt nicht funktionieren. Oder
Ja.
bestimmt, da gibt es, glaube ich, in jedem Bereich könnte man da solche Beispiele aufzählen, ne?
Genau, und die positive Seite davon ist halt einfach, schau, dass deine Methode wiederholbar ist. Das wäre für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Es gibt sogar Leute, die sagen, eigentlich dadurch ist es nur eine Methode, dadurch, dass es wiederholbar ist. Ne? Sonst ist es irgendwie, keine Ahnung, Glück, Zufall, eine lustige Verkettung von Wahrscheinlichkeiten oder irgendwie so. Wenn du es zu einer Methode machst, dann muss es wiederholbar sein. Die Naturwissenschaften rufen da ja förmlich nach. Ne? Also wenn du irgendwie im kleinen Labor irgendwie was aufbaust und sagst, ich mache Flüssigkeit A und Flüssigkeit B in den Erlenmeyer-Kolben und es macht Puff, ne? Dann versuche ich das noch dreimal zu machen. Wenn es dreimal Puff macht, spreche ich irgendwie von einer gewissen Gesetzmäßigkeit unter Umständen dahinter. Dann prüfe ich noch, ob was anderes schon vorher im Erlenmeyer-Kolben war oder irgendwie so. Aber dann bin ich halt ziemlich sicher. Und das ist eine Versuchsreihe, die aufgebaut werden kann und immer wieder die gleichen Ergebnisse ergibt. Dann spricht die Naturwissenschaft ja von einem Zusammenhang, den sie anerkennt. Und das würde ich von meiner Methode auch immer verlangen, dass meine Leute draußen, die das lesen, die mit denen ich im Tagescoaching oder im Buchkurs sitze, dass die eine möglichst gute Chance haben, den gleichen Versuchsaufbau wie ich zu betreiben. Und am Ende macht's.
Es ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass es so sein sollte, denn man möchte ja in seinem Buch, in dem man eben diese eine Methode entwickelt, möchte man ja möglichst viele ansprechen und sagen, mach das nach meiner Methode, die funktioniert. So, und es bringt ja nichts, wenn du zwar viele Leute ansprichst, die testen aus und sagen, das ist ja der letzte Mist, bei mir klappt das nicht. Du, für gewöhnlich schreibst du ja ein Buch, damit du dann irgendwie aus Lesern vielleicht Kunden machst oder irgendwie, dass die in irgendeiner Art und Weise danach auch noch zuträglich für dich sind. Wenn du Ernährungscoach bist, entwickelst du deine Methode, damit danach du die Leute sagen, oh Wahnsinn, mit deiner Methode habe ich so und so viel Kilo abgenommen. Super, ich interessiere mich auch für alle anderen Dienstleistungen, die du da anbietest oder so. Und schon allein deshalb muss ja die Methode wiederholbar sein oder erfolgreich sein, damit du dann wirklich begeistert Leser hast und die sagen, ja, super. Und dann reden sie darüber mit anderen, finden dann, sagen, Mensch, lies unbedingt dieses Buch, mir hat es auch geholfen und so. Und schon verselbstständigt sich dieses Buch, wenn du eine Methode hast, die eben super wiederholbar ist dann, ne? Die wirklich funktioniert bei allen.
Genau, und das muss möglichst auf den ersten oder zweiten Blick halt gut funktionieren. Schwierig ist immer das erklärungsbedürftige Produkt, ne? Also wenn du sagst, ich habe hier eine Methode, die hat schon 78 Schritte, aber wir gehen das mal ganz langsam durch und erstmal 200 Seiten sprechen wir über Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, aber dann klappt es auch wahrscheinlich, ne? Das ist halt schwierig. Also die Leser wollen auf eine Methode schauen, wo sie am besten im ersten Ansehen schon das Gefühl haben, okay, habe ich so grob verstanden. Also die 3 Schritte sind es. Wir müssen noch mal gucken, wie funktioniert das genau, was muss ich da tun, was sind die Schnittstellen vielleicht auch. Aber ich habe schon mal kapiert, okay, um die 3 großen Sachen zum Beispiel geht es. Deswegen sind solche Modelle immer so schön, die 3, 4, 5 Stufen oder so haben. Und genau, da spielt halt auch wieder dieser Punkt rein. Ne? Erkläre es so, dass du es einem 6-Jährigen verständlich machen kannst. Sonst hast du es selber nicht gut genug ergründet und eigentlich auch keine hinreichend gute Methode entwickelt. Und da finde ich, zeigt sich auch diese leider immer wieder zutreffende Wahrheit, dass ganz viele Bücher bei Verlagen abgelehnt werden, weil die Leute eben persönliche Schicksale beschreiben. Ne? Die teilweise ja wirklich auch eigentlich ja erzählenswert sind, die auch wirklich für die Leute, glaube ich, eine große Bedeutung haben. Aber wo man sich fragen muss, was macht der Leser damit? Und der Leser, mancher mag so dieses ein oder andere Einzelschicksal, aber manchmal neigt man auch dazu, das ein bisschen hochzuhängen. Und dann sucht der Leser doch am Ende für den Bestseller zumindest irgendwie den Anknüpfungspunkt für sein eigenes Leben. Ne? Und
Ich glaube, da ist es auch immer sehr sinnvoll, wenn man immer auch mal wieder versucht, die Perspektive zu ändern. Also, dass man sich selbst in den Leser hineinversetzt. Einmal dieses, würde ich als Leser verstehen, was ich da jetzt schreibe, was ich machen muss? Und aber eben auch so dieses, was bringt mir das denn? Habe ich die gleichen Voraussetzungen wie derjenige, der das schreibt? Und wenn du da persönlich deine Geschichte schreibst, dann ist dir automatisch, dass du sagst, na ja, gut, bei dem ist es so, aber bei mir, ich habe ja ganz andere Voraussetzungen. Und da ist natürlich dann schon sinnvoll, wenn du das so schaffst. Ich meine, das ist ja die große Kunst. Es ist genauso wie dieses einfach schreiben, wenn du es liest, klingt das super einfach. Also, ne, denkst du, ach Mensch, ist ja toll, leicht verständlich, geht locker, flockig zu lesen und alles. Aber dieses einfache Schreiben ist in der Entstehung gar nicht so einfach dann, ne? Ich meine, da kennst
Genau.
du dich ja noch besser aus.
Ja, vor allem, also ich nenne sie mal gerade ausschreiben, ne?
Ja.
So diese einfachen, vermeintlich einfachen Sachen, so ein Gedanke ist ein Satz. Ja, wenn man ganz viele Sachen weiß über etwas und ganz viele Bälle in der Luft halten kann und schon weiß, dieser Satz, der wird auf in Kapitel 3, in 40 Seiten, wird er nochmal ganz, ganz spannend anders, aber das kann ich hier schon mal anteasern und dann weißt du als Experte ja auch, dass das, was du 20 Seiten vorher geschrieben hast, hier auch nochmal eine Rolle spielt und bringst das dann wieder rein und schon hast du so einen Satz über 8 Seiten geschrieben, mit dem man Elefanten totwerfen kann, ne? Und das ist halt nicht gut. Dann ist halt dieser kurze, knackige Satz. Es gibt so ganz spannende Forschung, dass man sagt, so der normal intelligenzbegabte Mensch, also ich, kann,
Oder ich.
ich wollte dich nicht mit reinziehen in die Sache,
Doch, kannst du.
kann irgendwie so 9 bis 11 Wörter pro Satz gut verstehen und dem dauerhaft auch folgen. Und dabei sollte nicht mehr als ein Komma, also es sollte nicht mehr als ein Hauptsatz und ein Nebensatz irgendwie drin sein. Und viele Experten zeichnen sich halt auch dadurch aus, dass sie dann wirklich 17, was
Einschubsätze dann
ich,
noch, ja.
genau, temporal und kausal und lalala Nebensätze dann zwischenbauen, ne? Und ja, dann wird es halt echt hart zu folgen. Aber die wollen alles zeigen, was sie können, alles durch dieses Nadelöhr der Zeile drücken zum Leser, was sie wissen und was er eigentlich auch noch wissen können wollen dürfte.
Ja, das stimmt.
Und ja, scheitern dann eigentlich da am klaren Stil und irgendwann im Größeren auch am klaren Buch.
Und das ist auch genau gleichzusetzen mit der Methode. Also ich finde, man muss auch bei so einer Methode sofort loslegen können und nicht erst noch die Voraussetzung schaffen, damit du überhaupt diese Methode dann anwenden kannst. Also ist ja auch das jetzt beim Gartenthema, bei unserem Gartenbuch, beim ersten war es zum Beispiel auch so, meine Co-Autorin hatte die Methode, nimm deine Gabel, die du sowieso zu Hause im Besteckkasten hast, und damit machst du das Unkraut aus dem Rasen. Das ist die Methode. Und ich meine, eine Gabel hat jeder. Es ist eine ungewöhnliche Methode. Sie funktioniert garantiert, außer du hast extrem steinharten Lehmboden vielleicht, wo du mit dem Presslufthammer eher ran müsstest. Aber so dieses, du kannst sofort loslegen, du hast sofort idealerweise ein Erfolgserlebnis. Ich meine, das macht so eine erfolgreiche Methode aus. Und der Witz war, irgendwann später habe ich tatsächlich mal in einem Drogeriemarkt, wo es ja auch immer so irgendwelche Wochenangebote gibt, gab es tatsächlich eine Gartengabel zu kaufen, wo ich mir dachte, das gibt's ja gar nicht. Haben die das anscheinend irgendwo aufgegriffen? Und ja,
Wo
das
ist denn
macht so
die
eine.
Gabel? Wo ist denn die Gabel, Schatz? In der
Ja, genau. So.
Bestecksschublade, neben dem Presslufthammer.
Nee, und sie, also das war ja auch immer der Running Gag bei ihr, so, ja, unser Besteck steckt im Garten, ne? Also dann hat
Aha.
sie die immer vergessen, die Gabeln, dann gab es immer mal Nachschub. Jeder, der ihr eine Freude gemacht hat oder machen wollte, der hat neue Gabeln geschenkt dann, ja. Ja.
Ja, und letztlich, ihr hattet ja auch, wenn ich das richtig weiß, Pflanzpläne teilweise im Buch, ne? Was auch für die Leute super ist. Du läufst durch so eine Baumschule und gibt 1 Million Pflanzen da und dann fragst du dich, ne, kann die besser mit Trockenheit, kann die besser mit Staunässe? Und dann gibt es auch immer noch ein informatives Schild an jeder kleinen Staude, wo dann steht, was du mit der machen darfst und was nicht. Und du weißt irgendwie, wenn ich die nach Hause trage, die Hälfte verreckt mir trotzdem, wenn ich irgendwas falsch mache. Und dann gibt es aber welche, damit kannst du machen, was du willst. Sie halten immer durch. Und deswegen wollen die ja euer Erfahrungswissen, nämlich die wiederholbare Methode. Pflanz halt die Erika, die überlebt alles, keine Ahnung. Du
Da
siehst,
spricht jetzt der
Empone erster Stock,
Gartenexperte, ne?
ich habe keine Ahnung.
Ja, man merkt den Gartenexperten total.
Oder
Ja,
wie?
aber rein vom Prinzip her absolut. Ja, dieses, obwohl ich eben gerade da musst du ja schon wieder bestimmte Voraussetzungen schaffen. Ne? Du musst ja wissen, wie ist denn dein Garten? Was hast du denn eigentlich für einen Boden? Wo ist denn die Sonne? Und reicht das aus dafür die Pflanze? Das ist schon, sage ich mal, die gesteigerte Form einer Methode. Aber dieses, geh an deine Schublade, hol eine Gabel raus, geh damit in den Garten und hebel das Unkraut raus. Das ist eben so die simple Methode, wo du nicht viel überlegen musst, einfach nur, du hast alles da und das ist natürlich ideal, ne?
Ja, naja, und um nochmal bei dem Pflanzplan vielleicht auch drauf zu schauen, das ist ja auch gut. Du kannst ja auf dein Buch zum Beispiel vorne, habt ihr jetzt nicht gemacht, aber kannst ja draufschreiben, mit 15 Pflanzplänen für jeden Garten. Schon würdest du sagen, ja, ich als Autorin bin die ordnende Hand für dich, ne? Und ich habe Pflanzpläne für dich. Das werden die Leute, glaube ich, dann schon honorieren. Und dann kannst du ja hinten im Buch sagen, naja, okay, wo wir gerade da sind, wo wir sozusagen jetzt im Garten stehen bei dir, können wir ja schon mal überlegen, nicht jeder Pflanzplan ist für jeden Sonnenstand geeignet, nicht für jeden Untergrund, kalkhaltig, nicht kalkhaltig. Sowieso, da müssen wir schon nochmal drei Sachen testen. Ne? Holst du nochmal hier den pH-Stift aus dem Baumarkt und dann schauen wir weiter. Zieh das jetzt durch mit keine Ahnung,
Ja,
ne?
ich merke das schon. Ja.
Weißt
Spannend, ja, mach weiter.
Und dann kannst du es ein bisschen auflösen. Dann kannst du auch sagen, ja, es sind schon noch zwei, drei andere Sachen, die du dir anschauen musst, aber es ist auf jeden Fall wiederholbar. Und es gibt für jede Herausforderung gibt's auch eine wiederholbare Methode. Also für den schattigen, kalkhaltigen Garten ist Pflanzplan 7 schon mal nicht verkehrt. Und da stehen neben 7 Pflanzen, die du pflanzen kannst, auch in Klammern sozusagen Tausende, die du nicht pflanzen musst, mit denen du dich nicht mehr beschäftigen musst, die du im Baumarkt einfach links liegen lässt und sagst, ich weiß ja von der Beate, welche ich nehme, wo haben sie denn die? So, und dann geht's ab mit dem Karren da durch den
Stimmt.
Baumarkt.
Naja, was da sinnvoll ist, ist eben zum Beispiel bei solchen, jetzt wenn man wirklich beim Gartenthema bleibt, dass du dir eben keinen Kopf mehr machen musst, passen die Pflanzen zusammen, passen die von der Höhe und nicht, weil mir da schon mal jemand gesagt hat, ja, also wenn du die Pflanze und so und in der Menge und so weiter, dann sieht es toll aus. Das nimmt dir ja schon eine Menge ab dann, ja, da auf alle Fälle. Aber was ich zum Beispiel ja da noch erwähnen möchte, generell, dass man da natürlich auch wieder bei solchen Trendthemen aufpassen muss, ist ja jetzt nicht nur Garten ist ja bei Ernährung, bei Fitness und so weiter auch immer gefährlich, wenn du nämlich genau wie du schon gesagt hast, vorne raufschreibst mit so und so viel Pflanzplänen oder eben Ernährungspläne und so weiter. Damit kriegst du viele Leute eben auch schon nicht mehr, weil das alle machen. Das ist halt, da muss man halt wieder aufpassen, dass du deine Methode oder irgendwie sowas trotzdem noch so interessant machst, also auf dem Cover, sage ich mal, oder so, dass die Leute am Anfang merken, ah ja, da steckt irgendwie eine Methode hinter, dass das wirklich noch spannend ist und du dich eben abhebst. Also nicht nur mit der Methode abhebst, sondern auch von der Art und Weise, wie du es im Buch präsentierst. Ja, und deshalb haben wir es eben nicht gemacht, dass wir da irgendwo vorne was draufgeschrieben haben, weil es eben das etwas andere Gartenbuch ist und die Pflanzpläne dann nur so zusätzlich nochmal so, als damit auch Content im Buch drin ist sozusagen und nicht nur irgendwelche Geschichten oder sonst irgendwie, die ganz unterhaltsam sind oder schöne Bilder drin sind. Ja, also da muss man eben auch immer ein bisschen aufpassen, dass es dann halt nicht zu brav wird. Ja, dass der Ratgeber für und mit so und so viel Essensplänen und so, ja, kann noch langweilig werden.
Ja, der essbare Garten. Könnte man ja was kombinieren.
Das
Aber
wäre
genug
schön.
von Evergreen-Content. Das sollte ja nur unser Einstieg.
Ja.
Auch bei Sachbüchern. Das, was ich mehr mache, sind ja Sachbücher, die mit wenig Pflanzplänen und wenig Bildern und Grafiken auskommen, sondern das klassische Sachbuch, was ja auch eine spannende Unterscheidung ist, ne? Deine Sachen waren eher ratgeberhaft geschrieben, ne? Und ich glaube, die waren
Danke.
auch als Ratgeber einsortiert tatsächlich.
Zumindest das erste, ja.
Das ist das
Ja.
Erste. Und bei mir waren es ja immer Sachbücher, die wirklich, ne, schon ein bisschen mehr Bleiwüste waren, aber das dann nicht sein dürfen. Das machst du durch den Schreibstil und durch die Auflockerung der Seite, aber halt Buchstaben. Vor allem Buchstaben, stellen wir fest. Bei diesen Büchern. Und trotzdem möchtest du da ja irgendwie auch so eine Art Pflanzplan mit reinbringen. Und das war bei uns immer die Methode für das, was wir gerade vorhatten. Und da war eben eins der Hauptkriterien neben der Nachvollziehbarkeit. Also ich habe ja die ersten drei Bücher mit Oliver Pott geschrieben und die Genese dieser Bücher war eigentlich immer die gleiche. Wir standen am Anfang an irgendeinem Flipchart und haben Modelle aufgezeichnet. Ja, wir hatten eine Idee, in die Richtung soll es gehen und die Lösung würden wir gerne auch dafür projizieren im Buch. Aber wir haben erstmal angefangen, auf so einen Flipchart zu kritzeln. Drei Kreise, vier Stufen und haben uns das gegenseitig erklärt. Und dann wurde das auch irgendwann ganz spannend, kreativ. Gib mir mal den Stift, warte, warte, warte. Ich habe auch noch eine Idee, was ist, wenn wir das hier dran kritzeln? Und so haben wir das aufgebaut und dann auch irgendwann wieder eingestampft und haben unsere eigene Methode kreiert aus Wissen, was wir vorher natürlich irgendwie gesammelt hatten und ganz viel auch aufgeschrieben haben, Beispiele gesucht haben. Und dann haben wir immer gesagt, jetzt müssen wir die Essenz daraus bilden. Das wurde immer die Methode. Und dann war für uns als zweites Kriterium und vielleicht als wirklich Takeaway-Wissen auch heute ganz wichtig, dass das wiederholbares Wissen war. Also bei allen Büchern kann man sagen, das, was da beschrieben ist, haben wir selber für uns mal erarbeitet. Wir haben das immer Dreckfressen genannt. Also wir sind in den Steinbruch gegangen und haben da Dinge abgebaut, ne? Haben Konzepte umgesetzt. Wie funktioniert Online-Marketing? Ja, dann hat zum Beispiel Oliver sich hingesetzt und hat Facebook-Marketing von links nach rechts verstanden, durchforstet, verbessert und so weiter. Oder wir haben Videokurse aufgebaut für unsere Kunden, haben geschaut, was funktioniert gut, was funktioniert noch besser, haben da Grundmodelle entwickelt und haben das dann zum Beispiel in Wissen zu Geld einfließen lassen. Haben gesagt, wie mache ich aus der immer größer werdenden Fülle an Informationen irgendwie Wissen, wo Leute immer noch bereit sind, trotz YouTube und Google und ChatGPT und weiß der Kuckuck Geld für zu geben. Und das wurde dann dieses Buch. Und dann war für uns immer wichtig, dass wir das für uns gemacht haben, dass wir nach dem Dreckfressen wussten, okay, jetzt haben wir aber auch wirklich das Ergebnis erreicht. Und dann haben wir gesagt, es muss auch bei Kunden funktioniert haben. Kunden zu uns gekommen sein und wir haben es wieder und wieder gemacht und haben dann auch geguckt, okay, was war für uns klar, was haben wir denen vielleicht beim ersten Loslaufen auch noch gar nicht richtig erklärt, weil das für uns zu klar war, weil wir als Experten uns manche einfache Frage schon gar nicht mehr gestellt haben. Dafür war das auch immer gut, dass die Methode wiederholt wurde. Die sollte nicht nur wiederholbar sein, sondern die wurde auch vorher ein paar Mal wiederholt. Und das war eigentlich, ist die Methode dann. Die riecht immer sehr nach Theorie, aber es war eigentlich immer angewandtes Wissen, was dann irgendwie zusammengestellt wurde, zur Essenz wurde, so dass man es weitergeben konnte. Und dann ist ein Buch draus geworden. Und ich glaube, jeder, der uns zuhört als Experte, hat irgendwo so sein Themenfeld, wo er sagt, okay, da kann ich wiederholtes und wiederholbares Wissen irgendwie zusammenbringen. Und das sind richtig coole Themen für Bücher, die auch dann authentisch sind, weil die Leute merken, ja, das ist nicht irgendwie so seine Survivorship-Bias-Geschichte, ne? Wie er irgendwie den Haien entkommen ist. Aber ich sage dann ja immer so ein bisschen augenzwinkernd, man hätte ja mal die Matrosen fragen können, wenn die Methode so gut ist, ob die noch mal 3 Tage reingehen würden. Ich glaube, da würde manch einer sagen, ach nö,
Ja, einmal reicht,
ach.
ja. Genau.
Aber kann ja jemand anderes mal für mich die Methode testen, ne? Ob die wiederholbar ist. Nein, also das muss man sich schon immer fragen. Und dann wird jeder, der uns zuhört, so eine tolle Methode haben, wo er sagt, ey, mit der Methode würde ich wieder ins Haifischbecken steigen.
Ja. Ja, na, und so schafft man sich ja sein USP, ne? Also das, weil, mal sagen wir ja auch in den ganzen Folgen immer, dass man natürlich dann das Thema nicht neu erfinden muss, sondern ja im Prinzip schon möglichst, dass das Wissen, was die Leute ja haben, auch nochmal so auch darstellt und nur einen Teil neu reinbringt. Und das ist eben genau die Methode, die man dann zeigt dann, ja. Und klar, idealerweise sollte man natürlich die selbst getestet haben, weil es bringt auch nichts, wenn du sagst, also ich zeig dir in diesem Buch, wie du online Geld verdienst und bist angestellt und hast selbst noch nie gefühlt im Internet Geld verdient, ist schwierig, dann da eine Methode zu entwickeln, die auch wirklich funktioniert, wenn man sich nicht auskennt dann.
Ja, das stimmt. Dann lieber ins Online-Marketing gehen und bei Instagram und TikTok vorm geliehenen Mercedes die Anlagetipps geben. Da ist das
Ja.
Glaube ich, Teil des Konzepts teilweise.
Ja, gibt es viele, die das so machen, genau. Also, Takeaway-Wissen heißt, angewandtes Wissen so darstellen, dass die Leute das verstehen, mit nicht zu vielen Schritten, damit sie nicht überfordert sind. Es muss wiederholbar sein. Es sollte so sein, dass du nicht noch zig Voraussetzungen schaffen musst, um überhaupt die Methode austesten zu können. Es muss erfolgsversprechend sein. Und ja, der so trotzdem, sag ich mal, ein gängiges Thema so darstellen oder so angehen mit der Methode, dass man sagt, ach Mensch, ja, das ist ja wirklich mal ein neuer Ansatz.
Ja, und
Das
eigentlich auch Relevanz noch, ne? Also das
ja
muss schon
klar.
ein, das passt vielleicht zu den Haien, ein Killerthema sein, ne?
Ja.
Was die Leute auch wirklich interessiert. Das ist halt, keiner wird hinterher interviewt, wie haben sie denn 3 Tage im Goldfischteich überlebt, ne? Dass sie nicht gefressen wurden, dann sagen die Leute, ja gut, das ne, war auch jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Sondern es muss sozusagen der metaphorische Hai im Raum sein, irgendwie. Relevanz muss da sein und die Leute müssen das Gefühl haben, okay, da wurde wirkliches Unheil abgewendet oder ein tolles, tolles Ziel erreicht. Und ich glaube, das auch mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir haben uns in deinem Garten verquatscht heute.
Ach, jetzt bin ich wieder schuld, ja.
Ja.
Ja, verstehe schon. Ja, schieb mal die Schuld immer auf mich. Ich fand es trotzdem nett, mich mit dir zu unterhalten, wie
Ja,
immer.
wir nennen die Folge heute Haie im Garten, oder? Wie machen
Ja, das Haifischbecken, genau. Ja, hier im Garten, ja, das ist
Haifischbecken
doch.
Buchmarkt.
Ja,
Ja, schau mal.
genau. Ja, Hammer. In diesem Sinne, wir sehen uns in einer Woche wieder und
Unbedingt.
dann bin
Mit
ich
Schnee,
gespannt.
vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Wir sagen es
Also,
auf
mach's
jeden Fall
gut.
nicht mehr.
Ja, genau. Bis dann.
Okay,
Mach's
danke
gut.
dir. Ciao.
Tschüss.
Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Mehr Know-how für deinen Bestseller.
Das Video zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @derBestsellercode. Abonniere uns jetzt und hinterlass uns gern eine Bewertung.
Schreib dein eigenes Buch und werde Bestseller mit der wiederholbaren Strategie des Bestseller-Codes.